Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Hallo. Die russische Regierung versucht, uns alle in die Irre zu führen. Das ist nichts Neues, aber jetzt sind Dokumente aufgetaucht, die noch einmal ganz konkret zeigen, wie der Kreml dabei wohl vorgeht. Unter anderem mit inszenierten Fotos. Wir schauen uns gleich Beispiele an und fragen, wie gut sind wir darauf vorbereitet. Außerdem kommen heute Jugendliche zu Wort, die sich an ihren Schulen für eine sichere Mediennutzung engagieren, als sogenannte Medienscouts. Und über eine Geldspritze für den Lokaljournalismus in Sachsen sprechen wir auch. Ich habe mir heute Vormittag eine Reihe von Fotos angeschaut, von Protesten gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Fotos stammen aus Paris, Brüssel, Madrid, Den Haag. Und auf allen sind Menschen zu sehen mit Plakaten gegen die NATO und die EU. Aber wenn man genau hinschaut, dann fällt auf, die Plakate bei den verschiedenen Aktionen sehen sich verdächtig ähnlich. Und zu sehen sind womöglich gar keine Menschen aus den jeweiligen Städten mit ihren persönlichen Botschaften, sondern Demonstranten, die von Stadt zu Stadt reisen und möglicherweise Verbindungen nach Russland haben. Erhärtet hat diesen Verdacht ein Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zusammen mit internationalen Partnern. Und mit dabei war Paulina Milling, Investigativjournalistin beim WDR. Guten Tag.
Hallo.
Wie sind Sie darauf gekommen, sich diese Protestfotos genauer anzuschauen?
Wir haben als Teil des Rechercheteams mit mehreren europäischen Medien, eben WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung, aber auch zum Beispiel die französische Zeitung Le Monde oder der dänische Rundfunk, das schwedische Fernsehen und so weiter, haben wir Zugang bekommen zu internen Dokumenten, die dem Dossier Center zugespielt wurden. Das ist ein Recherchezentrum in London, das vom Kreml-Kritiker Michail Hodorkovsky finanziert wird. Und in diesen Dokumenten wurden solche Proteste ja angesetzt, beziehungsweise eine spezielle Protestaktion wurde sehr ausführlich beschrieben, samt Fotos, samt Links in die sozialen Netzwerke zu Facebook, Telegram, TikTok und YouTube, wo dann eben diese Bilder verbreitet wurden und dementsprechend auch von mehreren Accounts, zum Beispiel bei Facebook, gepostet wurden. So konnten wir eben an diese Bilder herankommen und uns diese dann auch angucken.
Also um das nochmal klarzustellen, es sieht so aus, als hätten da Kräfte aus Russland Leute dazu animiert, sich tatsächlich zu fotografieren bei diesen Protesten und dann diese Protestaktionen zu verbreiten in sozialen Medien.
Naja, wenn man auf die Bilder schaut, sieht man das natürlich nicht. Das ist ja auch der Zweck der Aktion, dass das nicht so offensichtlich ist, sondern dass man genau das Gegenteil sieht. Kommen wir auf die Aktion speziell, die in einem dieser Dokumente beschrieben wird, aus Paris am Montmartre, am Fuße der Sacré-Cœur-Kathedrale, die wir alle kennen. Da sehen wir auf den Bildern zwei Männer, die vermummt sind, also nicht weiter wirklich gut zu erkennen sind. Die erheben beide ihren rechten Arm zum Hitlergruß. Hinter ihnen sieht man zwei Banner am Zaun aufgehängt und auf einem davon sieht man eine ukrainische Flagge aufgemalt und eben Parolen, die das schwere Erdbeben in der Türkei, das im Februar passiert ist, als eine Vergeltung an der Türkei darstellen. Offenbar dafür, dass die Türkei viele russische Touristen aufnimmt und es soll also so aussehen, als wären diese Männer Ukraine. Entsprechend sind auch die Begleitposts dazu getextet, dass es eben den Ukrainern zugerechnet werden könnte.
Sind Sie sich denn sicher, dass diese Dokumente echt sind aus Russland?
Das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage. Wir haben über diese Dokumente mit Vertretern mehrerer westlicher Geheimdienste gesprochen. Die halten diese Papiere für absolut plausibel und authentisch. Wir wissen soweit, dass die aus dem russischen Sicherheitsapparat stammen sollen, aus den russischen Sicherheitsbehörden. Näher gehen wir darauf nicht ein, auch aus Quellenschutzgründen. Und was wir wissen, dass zum Beispiel in Deutschland, da tauchte in Bezug zu Deutschland, tauchte da eine Stadt auf, die explizit genannt wurde als mögliche für solche Proteste, nämlich Frankfurt am Main. Und wir wissen, dass die deutschen Behörden durchaus beunruhigt waren und auch alarmiert auf größere Veranstaltungen in Hessen und auch in Nordrhein-Westfalen geguckt haben.
Waren die denn erfolgreich, diese Idee, diese Fotos zu teilen? Ist das angekommen? Hat das funktioniert?
Das ist auch eine sehr wichtige Frage, denn die Papiere liefern ja einen sehr einmaligen Einblick in die Mechanik, wie sowas organisiert werden könnte, wie sowas gedacht werden könnte. Und dann ist natürlich die Frage, erreichen sie ihren Zweck, diese Vorhaben? Und da kann man ganz klar sagen, es gab keinen Lauffeuer in den sozialen Netzwerken. Es wurde nicht wie wild geteilt oder kommentiert. Sie hatten eine sehr, sehr geringe Reichweite. Was aber interessant ist, dass in den Papieren eben diese Aktion fast schon stolz erzählt wird. Da werden die Links aufgezählt, die einzelnen angeblichen Reichweiten davon. Also es scheint sozusagen auch noch dieses Vorhaben zu geben, das als Erfolg darzustellen. In dem wahren Leben ist es tatsächlich nicht so gewesen.
Da bleibt natürlich als erstes die Frage, was bezweckt die russische Regierung denn mit dieser Propaganda? Geht es darum, Unfrieden zu säen?
Ja, das wird auch in den Papieren erwähnt. Also das kann man daraus herauslesen. Zu der Aktion in Paris zum Beispiel wird explizit geschrieben, es geht darum, die Ukraine als undankbar darzustellen oder auch, Zitat, destruktiven Nazi-Charakter der ukrainischen Gesellschaft darzustellen. Also um hier möglicherweise die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg zu schwächen oder auch Schwierigkeiten in die Beziehungen zwischen der Ukraine und der Türkei zu bringen, aber auch zum Beispiel wird als Vorbild werden antimuslimische Aktionen von Rechtsextremisten zum Beispiel in Schweden genommen, wo man dann auch überlegt, kann man da versuchen zu unterwandern oder ähnliche Aktionen zu starten, um auch da zum Beispiel beim Beitritt Schwedens in die NATO nochmal für Missstimmung zu sorgen.
Nun hatten Sie diese Dokumente, die mutmaßlich echten Dokumente. Wäre das denn auch aufgefallen, dass diese Fotos rumgehen mit inszenierten Protesten, wenn Sie diese Dokumente nicht bekommen hätten?
Ja, man muss sagen, dass natürlich wir zur Desinformation recherchieren, auch zu der Desinformation in sozialen Netzwerken, die durch Russland betrieben wird. Und viele Dinge fallen auf, viele Dinge analysieren wir. Diese Aktion wegen ihrer geringen Reichweite wäre möglicherweise uns nicht aufgefallen ohne diese internen Dokumente.
Paulina Milling hat zusammen mit anderen Journalistinnen und Journalisten Dokumente aus Russland ausgewertet, denen zufolge die russische Regierung womöglich Proteste in europäischen Städten inszeniert hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Was macht ein Teenager, wenn ein privates Nacktfoto, vielleicht aufgenommen aus Experimentierfreude oder aus einer Laune heraus, auf einmal in der ganzen Schule rumgeht per WhatsApp? Traut man sich dann zu den Eltern zu gehen oder zu Lehrerinnen und Lehrern oder ist das zu peinlich? An manchen Schulen gibt es eine Alternative zu den erwachsenen AnsprechpartnerInnen, sogenannte Medienscouts, also Schülerinnen und Schüler, die ansprechbar sind für Themen wie Cybermobbing, aber auch Spielsucht oder sexuelle Belästigung über das Internet. Rund 250 dieser Medienscouts aus ganz Deutschland haben sich am Wochenende in Rostock getroffen zur Bundesjugendkonferenz Medien und unsere Korrespondentin Silke Hasselmann war dabei.
Die Film- und Fernsehbranche beschäftigt Location Scouts, also Leute, die passende Drehorte suchen. Wer nun annimmt, ein Medienscout sei auf der Suche nach tollen Online-Medien, der irrt, erklärt dieser junge Rostocker in einer der lebhaften Konferenzpausen.
Ich bin Andreas Neimeyer, 17 Jahre alt, komme aus der Don Bosco-Schule und bin dort seit 2019 ausgebildeter Medienscout.
Der Bedarf nach einer vertraulichen Anlaufstelle müsste gerade unter Schülern hoch sein, erst recht in und nach der Corona-Zeit, in der sich viele Kinder und Jugendliche besonders stark in die digitale Welt zurückgezogen haben und zum Teil dort hängen geblieben sind, beobachtet der Elftklässler.
Natürlich hat man in dieser Zeit viel, viel mehr Medien benutzt, was auch vielen Schülern bestimmt nicht gut getan hat. Klar, das merkt man daran. Danach sind solche Fälle von Beleidigungen etc. im Netz doch mehr geworden. Auch andere Sachen, dass unerlaubt Videos gedreht und verschickt werden, bearbeitet werden von Schülern, die das überhaupt nicht möchten. Und dadurch natürlich auch ganz schön bedrängt werden dann und auch wiederum Angst haben, vielleicht über sowas zu sprechen. Sowas kriegt man leider recht häufig mit.
An der Rostocker Don Bosco Schule gibt es zwei aktive Medienscouts, die sich an einem verlängerten Wochenende ausbilden ließen und nun in den Freistunden zwischen dem normalen Unterricht an die Aufklärungsarbeit gehen.
Bedeutet, wir arbeiten Projekte aus zum Themen wie Cybermobbing oder sexualisierte Gewalt im Netz etc., gehen damit in Klassen, vor allem jüngere Klassen, und machen da Workshops mit den Schülern.
Ob einmal pro Woche in der Frühstückspause oder über die eigens eingerichteten Instagram- und E-Mail-Adressen, sie seien für ihre Mitschüler auf analogem wie digitalem Wege erreichbar, werden allerdings mit Anfragen nicht gerade überhäuft, so Andreas.
Ich denke, die meisten haben einfach zu viel Angst, über das Problem selbst zu reden.
Deshalb sei der Erfahrungsaustausch mit den anderen Medienscouts wichtig, und zwar darüber, wie sie ihre Mitschüler dazu bewegen, Rat und Aufklärung zu suchen. Helfen konnte dabei auch Skender Husseini.
Ich bin 20 Jahre alt, war ehemaliger Medienscout in Düsseldorf, bin jetzt im Organisationsteam der Bundesjugendkonferenz Medien und studiere Polizeivollzugsdienst in NRW. Bedeutet, ich werde Polizist. Und bin auch dieses Jahr 2023 fertig.
Wohl weil er schon damals extrem Internet und Technik interessiert gewesen sei, habe ihn sein Physiklehrer in der 7. Klasse gebeten, Medienscout zu werden, erzählt er. Die Medienlandesanstalt Nordrhein-Westfalen bildet die Schüler aus, an 5 Tagen über ein halbes Jahr gezogen.
Was ist Cybermobbing? Was ist Cybergrooming? Was ist Sexting? Wie kann man Sexting in einer 6. Klasse rüberbringen? Wie kann man mit Schülern über dieses heikle Thema in Anführungszeichen reden? Wir als Medienscouts haben Sprechzeiten angeboten. Wir hatten einen speziellen Raum, der auch abgedunkelt war, beziehungsweise Personen von außen konnten nicht reingucken. Da ist kein Lehrer zwischen, der sagt, nee, das muss ich jetzt deiner Mama oder deinem Papa erzählen. Und das hat bis jetzt immer super geklappt.
Denn was sich da vor allem auf Plattformen von WhatsApp über Insta, TikTok bis Snapchat abspielt, das sei oftmals gemein, grausam oder peinlich, weil sehr intim. Was tun, wenn ein für den Freund oder für die Freundin bestimmtes Nackt-Selfie plötzlich im Klassenchat auftaucht und in Windeseile an der gesamten Schule geteilt wird? Wie umgehen mit unerbetenen Dickpics, also Penisbildern, oder mit Anfragen, sexuell aufreizende Fotos zu schicken? Was auch ein Thema auf der Konferenz in Rostock war, wie schnell sich Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren neuerdings strafbar machen können. Seit einer Gesetzesverschärfung von 2021 gilt, wer Nacktfotos oder sexuell aufreizende Videos von Kindern und Jugendlichen besitzt oder weitergibt, und sei es das eigene Nacktselfie, der bewegt sich bereits im Bereich von Kinder- und Jugendpornografie. Die US-Behörden durchsuchen außerdem regelmäßig US-Server der sozialen Netzwerke und geben ihre Erkenntnisse auch an das Bundeskriminalamt weiter. Immer häufiger steht nun plötzlich die Polizei vor der Tür von Familien mit schulpflichtigen Kindern. Die erst kürzlich vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistiken von 2022 weisen jedenfalls gerade im Bereich von Kinder- und Jugendpornografie in Kombination mit jugendlichen Tätern oder Täterinnen Steigerungsraten von 30-50% gegenüber dem Vorjahr aus. Auch das eine Information, die Medienscouts nun zurück in ihre Schulen tragen.
Und zwar von der Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock. Silke Hasselmann war für uns vor Ort. In den allermeisten Orten in Deutschland kann man immer noch eine gedruckte Lokalzeitung bestellen, die dann morgens mehr oder weniger pünktlich zum Frühstück im Briefkasten liegt oder vor der Haustür. Aber schon seit Jahren beschweren sich die Verlage, dass sie sich diese teure Zustellung kaum noch leisten können. Und ebenfalls schon seit geraumer Zeit verspricht die Ampelkoalition den Verlagen Finanzhilfen für die Zustellung. Bis jetzt ist noch nichts konkret beschlossen worden auf Bundesebene und deswegen geht Sachsen jetzt einen eigenen Weg und steckt selbst Geld in Lokaljournalismus. Nicht nur in Zeitungen, sondern auch in lokale Radio- und Fernsehkanäle. Unsere Sachsen-Korrespondentin Alexandra Gerlach hat sich das Förderprogramm angeschaut und sie hat dafür den sächsischen Medienminister getroffen, Oliver Schenk von der CDU.
Oliver Schenk, Sachsens Medienstaatsminister, sitzt am Besprechungstisch in seinem Büro und schaut mit ernstem Blick auf den Besucher.
Wir sehen, dass wir immer mehr Informationswüsten bekommen durch rückläufige Auflagen im Zeitungsbereich, durch Verlagerung, neue digitale Angebote, die es wirtschaftlich schwer machen für Lokalradios, Lokal-TV-Anstalten, weiterhin ihr Programm qualitativ hochwertig anzubieten. Und da sehen wir eine Gefahr, dass dort auch Informationskanäle wegbrechen. Deshalb wollen wir, getragen aus dem Sächsischen Landtag heraus, mit Geld einen Zuschuss zahlen, damit entsprechende Programme auch weiterhin aufrechterhalten werden können.
Konkret geht es um 2 Millionen Euro pro Jahr im aktuellen Doppelhaushalt 2023-24, die das Parlament für diese Förderung freigegeben hat. Dahinter steht die Überzeugung, dass freie und unabhängige Medien unabdingbar für den demokratischen Meinungsbildungsprozess sind. Die aktuelle Krise sowohl der lokalen TV- und Radioanbieter sowie der Lokalzeitungen habe durchaus das Potenzial, Demokratie und Gemeinwohl zu gefährden, warnt Medienminister Schenk eindringlich und beruft sich auf einen bekannten US-amerikanischen Historiker.
Der Blick über den Teich nach Amerika zeigt, was für Folgen damit verbunden sind. Der berühmte Timothy Snyder sagt ja, dass die Ursachen für den Sturm auf das Kapitol auch damit zusammenhängen mit der Medienlandschaft, einem Wegbrechen von Informationsquellen, einem vermehrten Auftreten von Fake News, von einer nicht mehr Existenz von unabhängigen Medien, die dazu geführt haben, dass die Menschen wirklich glauben, dass in diesem Kapitol Menschen sind, die verjagt werden müssen.
Doch die Krise der lokalen Medien hierzulande ist vielschichtig und je nach Medium unterschiedlich gelagert. Nahezu alle Geschäftsmodelle sind angesichts der verlagerten Mediennutzung schwer unter Druck. Während die Zeitungsverlage schon länger mit einem dramatisch sinkenden Anzeigenaufkommen und stark steigenden Papier- und Druckkosten zu kämpfen haben, plagen sich die elektronischen Anbieter von Radio und TV vor allem mit hohen Produktionskosten. Das weiß der Präsident der Sächsischen Landesmedienanstalt, Professor Markus Heinker, schon lange.
Das ist jetzt durch die Krisen der Vergangenheit nicht besser geworden und auch aktuell dauern ja die Herausforderungen, die der digitale Wandel an Medienunternehmen stellt, an. Und vor dem Hintergrund ist die Kulisse, in der Lokaljournalismus stattfindet, dramatisch.
In Sachsen werden aktuell neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk MDR und dem Deutschlandfunk über 100 verschiedene private, kommerzielle und nicht kommerzielle Hörfunkprogramme von fast 60 Veranstaltern verbreitet. Hinzu kommen 40 private Fernsehstationen mit mehr als 50 lokalen Programmangeboten. Angesichts der steigenden Kosten für Energie, Mieten und Löhne haben viele von ihnen akute Finanznöte. So etwa auch bei Radio Blau in Leipzig, einem nicht kommerziellen Radioprogramm, dessen Zuschüsse über die Landesmedienanstalt in diesem Jahr beschnitten wurden, da ein weiterer Radioanbieter hinzugekommen ist, der auch Anspruch auf Förderung hat. Anja Tümmler von Radio Blau Leipzig.
Wir haben bisher 10.000 Euro weniger beschieden bekommen, als wir beantragt haben. Für uns bedeutet das halt im Grunde seit Dezember auch die Unsicherheit, ne, ob wir überhaupt ab Herbst weiter senden können.
Aktuell stehe man in Sachsen daher vor einer grundlegenden Weichenstellung und Entscheidung, sagt Medienexperte Heinker.
Und wir sind vor einer Situation, wo wir uns jetzt entscheiden müssen, ob wir sagen, das sind eben Marktentwicklungen oder ob wir die in Sachsen besonders vielfältige Lokalrundfunklandschaft beschützen und stärken wollen.
Um dem Gebot der Staatsferne Genüge zu leisten bei der Unterstützung der lokaljournalistischen Angebote, wird das vom Parlament bewilligte Fördergeld über die Sächsische Landesmedienanstalt vergeben und verteilt. Dafür hat sie einen Kriterienkatalog erarbeitet.
Er muss dann auch einen Sitz, einen Redaktionssitz in dem Ort oder in der Region haben, für das die Angebote vorgesehen sind. Und im Übrigen gibt das Gesetz sehr klar, beziehungsweise der Haushaltsbeschluss vor, dass ein aktuelles, regelmäßiges, authentisches Nachrichten- und Informationsangebot entstehen muss, das den Kommunikationsinteressen der Nutzerinnen und Nutzer im jeweiligen Versorgungsgebiet dient.
Gefördert werden sollen auch neuartige digitale Medien sowie in begrenztem Maße Lokalzeitungen, erläutert Medienstaatsminister Oliver Schenk. Zugleich macht er keinen Hehl daraus, dass er bei der Presseförderung und hier insbesondere im Zustellungsbereich der Presseprodukte den Bund in der Verantwortung sieht. Schließlich habe die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen wie Tages- und Wochenzeitungen zu gewährleisten.
Da sehen wir in erster Linie den Bund in der Pflicht, der auch angekündigt hat, dass dort in dem Zustellbereich etwas tun will.
Der Freistaat Sachsen habe dazu eine Initiative in den Bundesrat eingebracht, die von allen 16 Ländern unterstützt werde. Doch im Bund diskutiert man noch über die Frage, wer überhaupt zuständig ist. Das Bundeswirtschaftsministerium winkt ab und auch die für Kultur und Medien zuständige Staatsministerin Claudia Roth will das Thema nicht an ihr Ressort binden. Sachsen fordert,
dass man tatsächlich jetzt endlich ernst macht mit einer gut funktionierenden Zustellförderung. Wir auch in der Lage sind, flächendeckend noch eine Zustellung von Zeitungen zu organisieren zu können.
Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Menschen abgekoppelt würden von wichtigen Informationen aus ihrer Region. Und das könne in der Folge dazu führen, dass sie dann auch der Demokratie den Rücken kehrten, warnt Oliver Schenk.
2 Millionen Euro Fördergelder für Lokalmedien in Sachsen, unsere Korrespondentin Alexandra Gerlach berichtete. Wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, dann sind Sie dort bestimmt auch schon den Kanälen des Deutschlandfunk begegnet. Vielleicht auch DLF Medien, das ist der Kanal von unserer Medienredaktion. Viele Journalistinnen und Journalisten nutzen Twitter eben weiterhin, obwohl der US-Milliardär Elon Musk die Plattform gekauft hat und schon eine Reihe von fragwürdigen Entscheidungen getroffen hat. Der Journalist Dennis Horn erklärt sich das so.
Das hat natürlich einen Grund, warum viele Journalistinnen und Journalisten dort so gerne unterwegs sind, weil sich Twitter ja wie so eine Art Echtzeitnetz über die Welt legt, über das Weltgeschehen und uns nicht nur über das auf dem Laufenden hält, was dort passiert, sondern auch direkt eine mögliche Einschätzung mit anbietet. Also fast in Echtzeit wird alles, was auf dieser Welt passiert, bei Twitter direkt mit kommentiert. Und das ist natürlich ein wunderbarer Fundus für die tagesaktuelle Berichterstattung, sich dort herumzutreiben.
Tja, und gleichzeitig diffamiert Twitter-Besitzer Elon Musk Medien, beantwortet Presseanfragen zum Teil mit Kothaufensymbol. Wann ist der Punkt erreicht, an dem Medien Twitter verlassen sollten? Diese Frage haben wir vergangene Woche diskutiert und Sie können das nachhören in unserem Medienpodcast mit dem schönen Titel Nach Redaktionsschluss zu finden in der DLF-Audiothek-App. Im Büchermarkt hören Sie gleich mehr über eine sehr persönliche Begegnung mit Notre Dame in Paris. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.